Ich habe es einigen gesagt, ich tue mich schwer um solche Angelegenheiten. Ich hätte mich selbst niemals zum Predigen berufen. Und wenn ich nicht berufen worden wäre, hätte ich nie gepredigt. Als ich jung war, wusste ich nicht, was ich aus mir machen sollte. Ich wusste nur zweierlei. Ich wollte nicht predigen, ich wollte nicht Lehrer sein. Das waren die beiden Dinge, über die ich ganz sicher war. Und das zeigt uns, dass wir manchmal überhaupt nichts wissen. Ich habe mir gerade gedacht, ich habe mir überlegt, ich habe meinen ersten Deutschkurs vor 53 Jahren belegt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ihr habt gemerkt, wie ich damit gekämpft habe, das letzte Mal, wo ich vor euch stand. Manchmal, vor allem, wenn ich müde bin, will es nicht Deutsch herauskommen. Und ich hoffe, dass es heute Abend einigermaßen mir gelingen wird. Jemand hat mich gefragt, wie ist das mit drei Fragezeichen? Ist das so wie mit 3x? Ich habe gesagt, nein, also bestimmt nicht so aufregend. Letzthin bin ich auf einen deutschen Verfasser gestoßen. Er heißt Kurt Tucholsky. Einige von Ihnen werden von ihm wissen vielleicht. Ist ein Humorist anscheinend. Hat ein paar Worte gesagt, die ich für ganz zutreffend fand, für diese Angelegenheit, jedenfalls von mir. Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind, und Junge begreifen nie, dass sie alt werden können. Es gibt ein Stück Wahrheit dabei. Noch besser war dieses, obwohl es mich etwas beleidigt hat. Neben den Menschen gibt es noch Sachsen und Amerikaner. Aber die haben wir noch nicht gehabt und bekommen Zoologie erst in der nächsten Klasse. Das ist wirklich beleidigend, ob du Sachse oder ob du Amerikaner bist. Ich habe das erste Mal, wo ich vor dieser Gruppe gestanden habe, vor 5 Jahren gesagt, also ich bin als Angelsachse nach Hause gekommen, jedenfalls zum Teil. Ich habe verstanden, dass die Angeln in, was heute Thüringen heißt, gewohnt haben. Und na, also da haben wir Sachsen gerade daneben. Ich muss sagen, als ich zuerst in Sachsen ankam, das war so eine Stichprobenreise nach Sachsen, da bin ich in Oelsnitz angekommen, ich musste eine Adresse finden und ich bin so von ungefähr angehalten, da war eine Frau so neben der Straße, ich habe sie gefragt, wie ich diese Adresse finden könnte und sie hat im örtlichen Dialekt eine Antwort darauf gegeben, ich habe geglaubt, ich bin im falschen Lande. Und als der Bruder aus der Südsteiermark gesprochen hat, vor ein paar Tagen, da war ich wiederum nicht sicher, ob ich im rechten Lande bin. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ist es wirklich so. Also, ich möchte ein paar Worte sagen über meine Liebesbeziehung zu den Deutschen und zu den Deutschen und Schweizer Gemeinden. Also es kam bei mir wie ein Zufall, dass ich überhaupt Deutsch gelernt habe. Es war damals einfach eine Vorschrift, dass ich eine Fremdsprache wählen musste. Und da wir mitten im Zweiten Weltkrieg waren, da habe ich gedacht, also es wäre besser, wenn du einmal einberufen wirst, wenn du mindestens sagen kannst, nicht schießen bitte. Ich habe Deutsch studiert. Später habe ich geglaubt, ich habe mich geirrt, ich sollte das lernen auf Russisch. Aber per Zufall habe ich Deutsch dann später durch eine Kette von Ereignissen, die ich nicht beschreiben werde, habe ich Deutsch zum Hauptfach gemacht. Und am Ende meines Studiums hat der Rektor dieser Universität, wo ich studiert habe, mich gefragt, ob ich nicht bereit wäre, zurückzukommen und Deutschlehrer zu werden, anstelle meines alten Deutschlehrers, der nun in Rente treten sollte. Ich habe das angenommen, aber ich wusste, dass ich nicht genug Deutsch konnte. Und deswegen bin ich 1949 nach Heidelberg gekommen, habe mich einschreiben lassen. Auf der Universität habe ich ein paar Kurse belegt und dann auf dem Dolmetscherinstitut habe ich richtig Deutsch gelernt, also beziehungsweise studiert, ich werde nicht sagen gelernt. In dieser Zeit auch, und Heidelberg, das war ein wunderbares Erlebnis. Also ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, wie es im Lied steht, und ich gehe nie wieder in diese Stadt, ohne diese Romantik der alten Zeit nochmals zu empfinden. Es war eine sehr schöne Zeit. In dieser Zeit auch habe ich mich dann mit der deutschen Arbeit, der Gemeindearbeit, bekannt gemacht. Ich habe meine erste Bibelstunde überhaupt auf Deutsch gehalten, und das war in dem kleinen Gemeindesaal, den wir gemietet hatten, in Rohrbach, einem Vorort von Heidelberg. Also in dieser Zeit habe ich den Fehler gemacht, Gott ein Gelübde zu machen, also ein Gelübde abgelegt, dass ich nicht mehr Nein sagen würde, wenn man mich beten würde, in der Gemeinde etwas zu tun. Ich hatte immer ganz bequem gesagt, nein, ich kann nicht. Und dieses Gelübde hat mich dann in Schwierigkeit gebracht. Ich habe weiter studiert in den Staaten, Magisterarbeit gemacht, abgesehen von einer vorgeschriebenen Forschung. Und deswegen habe ich diesen Grad nie bekommen, als auf dem Gebiet der Germanistik. Aber dann habe ich meine Lehrtätigkeit auf der Abilene Christian College damals, jetzt Universität, angefangen. Und nach 3 Jahren dort haben die Brüder mich aus einer Gemeindeversammlung hinausgeschickt. Ich wusste nicht warum. Haben sie mich hineinberufen und haben gesagt, Jack, wir schicken dich nach Deutschland. Das war meine Berufung in den Dienst. Es war unmissverständlich, ich wurde hierher geschickt. Ich wollte eigentlich nicht in diesem Sinne, ich habe die Ansicht gehabt, dass ich nicht dazu taugte. Ich hatte etwa 50 Mal gepredigt, mein ganzes Leben, und wollte nie Prediger werden. Aber nach dem Verstreichen vieler Jahre habe ich gesehen, also wo ich so viele Entscheidungen zu treffen hatte, da war es alles eigentlich schon entschieden. Das ist etwas Schönes, wenn man älter wird. Also ich sehe junge Leute, wie sie sich mit den Entscheidungen plagen. Was soll aus mir werden? Was soll aus mir werden? Ich bin davon überzeugt. Wenn wir diese Schriftstelle wirklich zu Herzen nehmen, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Da wirst du in deinem 70. Lebensjahr, ich bin jetzt im 71., da wirst du zurückschauen können und sagen, der Herr hat die ganze Sache gelenkt und ich bin dankbar. Ich wusste nicht, wie jedes Mal muss man sich einfach mit diesen Entscheidungen wälzen, nicht wahr? Aber am Ende wirst du sehen, es ging alles nach seinem Willen. Und leider ist es so, dass diese Zeit vorbei ist. Also ich glaube, wir spüren einen ganz starken Ruf nach Hause. Ich habe Familienprobleme zu Hause, die ich einfach auf mich nehmen muss. Es wird nicht so schön sein, wie die Arbeit, die ich hier habe. Ganz bestimmt nicht. Ich wäre bequemer, ich wäre glücklicher hier. Aber da sind Aufgaben, die ich einfach nicht beiseite legen darf. Ich muss einfach gehen. Es ist einmal so. Mein Thema, das ich nicht bekannt gegeben habe, und ich habe Stefan auch gebeten, das Thema nicht bekannt zu geben, aus einem bestimmten Grunde, also das ist einfach Besorgnisse um die deutschen Gemeinden. Eigentlich geht es um Probleme, die in Amerika schon da sind und die hier eingeführt werden. Und ich hoffe, dass niemand das als irgendwie als eine Anklage empfindet. Es geht um ein Besorgnis um diese Gemeinden, die ich lieb habe. Wenn du eine Gefahr für dein Kind siehst, wirst du dich nicht davon zurückhalten, mit ihm ehrlich darüber zu reden. Und ich muss über gewisse Dinge sprechen. Vor einem oder 2 Tagen, ich weiß nicht, die Chronologie hier ist alles durcheinander, weil ich so wenig geschlafen habe, habe ich mit einem Bruder gesprochen. Er hat gesagt, also ich bin davon überzeugt, dass Deutschland durch diese Zeit der Besatzung der Amerikaner kulturell große Schäden erlitten haben. Ich muss dir recht geben. Ich glaube schon, dass es wirklich wahr ist. Ich hoffe, dass dieser Schaden mit einigen Segnungen gemischt sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass er wirklich recht hatte. Und ich glaube, es sind gewisse Probleme, die wir, wenn wir nicht auf der Hut sind, hier in unsere Gemeinden eingeführt werden. Und wir werden dadurch einen Schaden erleiden. Und deswegen möchte ich mit euch ganz konkret darüber sprechen, dass ihr auf der Hut seid nach gewissen Tendenzen, die hier sehr leicht, unbewusst und ohne jegliche Bosheit eingeführt werden können. Es handelt sich um eine sogenannte neue Hermeneutik. Sie ist gar nicht neu, das hat es bei den anderen Kirchen schon längst gegeben, die schon in den Abfall geraten sind. Diese Hermeneutik, das bedeutet einfach Interpretation, das bedeutet Auslegung, eine neuartige Auslegung der Heiligen Schrift. Und ich möchte auf einige Merkmale dieser sogenannten neuen Hermeneutik aufmerksam machen. Und ich hoffe, dass ihr alle euch die Ohren zuspitzen werden, nicht nur heute Abend, sondern in den kommenden Jahren, damit ihr auf der Hut seid und diese Tendenzen erkennt, wenn ihr sie hört, wenn ihr Zeichen davon seht. Ich möchte einen kleinen Hintergrund geben. In den 50er und 60er Jahren, wo wir unsere Arbeit in Europa angefangen haben, hat eine Gruppe von jungen Gelehrten eine Zeitschrift ausgegeben, die hieß Mission Magazine. Einige von euch haben davon gehört. Es war bahnbrechend zu der Zeit. Also in den 40er und 50er Jahren war die Missionsidee in Amerika eine packende Sache. Und ich bin dankbar, dass ich in dieser Zeit gelebt habe. Der Krieg war vorbei, es war, glaubt es oder nicht, eine große Feindesliebe dort. Ich muss sagen, ich habe die Deutschen niemals als Feinde betrachtet, obwohl ich meinen besten Freund an der Westfront verloren habe. Es war einfach Krieg, das war das Geschäft der beiden Seiten, die haben aufeinander geschossen. Es passiert, dass jemand umkommen wird. So ist es. Und ich habe das einem Deutschen niemals verübelt, dass ich in diesem Krieg meinen besten Freund verloren habe. Also es sind viele Deutsche, die durch meine Landsleute ihr Leben eingebüßt haben. Das ist ganz klar. Und es ist einfach dumm, es ist einfach blöd, politisch die Feinde zu sehen. Wenn die Bibel von Feinden spricht, geht es nicht um den politischen Feind. Es geht eher um Menschen, mit denen wir Probleme haben. Oder da sind die Feinde in uns. Also das sind die Probleme. Diese jungen Gelehrten waren ausgeschickt worden in die renommiertesten Universitäten Amerikas. Die haben einen frischen Wind von Theologie eingeatmet. Es hat sie erregt, es hat sie aufgeregt und sie haben gemeint, weil sie vorher so in begrenzten Räumen gedacht haben, also das müssen wir einfach zu den Gemeinden bringen, wir müssen das unseren Geschwistern einflößen, damit sie diesen frischen Wind auch einatmen können. Das war Theologie. Nachher sind andere Zeitschriften rausgekommen. Mission Magazine ging ein. Denn die Bruderschaft hat das erkannt, was eigentlich los ist. Und die haben keine Unterstützung mehr bekommen. Es ist eingegangen. Ein Ältester der Gemeinde, die uns ausgesandt hat, hat mir diese Zeitschrift regelmäßig zugeschickt. Und ich habe begonnen, etwas Faules zu riechen. Und der auch. Und nach einiger Zeit hat er gesagt, ich schicke dir diese Zeitschrift nicht mehr. Ich möchte Ihnen mein Geld, mein gutes Geld nicht mehr schicken. Das ist nicht zum Segen der Gemeinde, sondern zum Schaden. Er hat eine sehr gute Einsicht. Ich möchte mit einem Wort sagen, dass diesen jungen Gelehrten war es so, wie wenn sie einfach zu enge Hosen in der Wiederherstellungsbewegung der Restauration, also unsere Bewegung, empfunden haben. Also diese waren auf diese Universitäten, wo sie Theologie studiert haben, gegangen, in die Predigerseminars der Denominationen und sie haben geglaubt, etwas Besseres zu haben. Also wohlgemerkt, sie hatten nichts Böswilliges im Sinn. Die hatten das einfach verkauft bekommen, die hatten es angenommen und sie haben geglaubt, wir müssen diesen Segen den Gemeinden bringen. Aber wie sieht das eigentlich aus mit dieser neuen Hermeneutik? Ich möchte diese Punkte erwähnen, ganz spezifisch, und dann werde ich in einigen Punkten eine biblische Antwort darauf geben. Ich werde einige Schriftstellen vorlesen heute Abend. Jemand hat gesagt, also Manchmal bringen wir zu viele Schriftstellen, manchmal bis zu 20 Schriftstellen. Ich habe sofort gesagt, also bis zu 30, wenn es um mich geht, oder 40. Also das ist, bitteschön, das ist ein Manko. Zu viel eine gute Sache kann einfach negativ wirken. Aber erstens die Anschuldigung der Gesetzlichkeit in den Gemeinden. Also das mag irgendwo zugetroffen haben. Also die Aussicht in den Gemeinden der Zeit kann etwas begrenzt gewesen sein. Aber diese Beschuldigung der Gesetzlichkeit stammte daher, dass wir wirklich eine Betonung auf den Gehorsam gesetzt haben. Und ich glaube, wir müssen sehen, dass die Bibel auch eine ganz starke Betonung auf den Gehorsam legt. Also wir müssen einfach sehen, dass Gehorsam ein Hauptnachdruck, also dass ein Hauptnachdruck darauf gelegt wird in dem Neuen Testament. Wenn das Gesetzlichkeit ist, dann muss jeder das für sich eben prüfen. In dem 2. Thessalonischer Brief, Kapitel 1, im 7. Vers, in der zweiten Hälfte dieses Verses, da heißt es, und euch den Bedrängten, also es spricht hier von dem Offenbarwerden des Herrn Jesus Christus, Vers 7, vom Himmel her mit Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Rache übt an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Und sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke aus, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in allen Gläubigen, denn Glauben fand unser Zeugnis an euch an jenem Tag. Rache wird geübt an denen, die dem Evangelium nicht gehorchen. Was ist es? Jesus wird in flammende Feuer kommen. Und denen, die dem Evangelium nicht gehorchen, also an diesen Menschen wird Gott Rache üben. In dem ersten Petrusbrief, in dem ersten Kapitel, im 13. Vers, da lesen wir diese Worte, umgürtet darum die Lenden eures Sinnes, seid nüchtern und setzet eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird beim Offenbarwerden Jesu Christi. Als gehorsame Kinder richtet euch nicht nach den Begierden, die ihr früher in eurer Unwissenheit hattet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig werden im ganzen Wandel, nicht nur theologisch, nicht nur theoretisch. Dass Jesus dass er uns seine Gerechtigkeit schenkt, in diesem theologischen Sinn Gnade, diese Gnade soll eine gewisse Verwirklichung in uns erreichen. Setzet eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch entgegengebracht wird. Das ist das ewige Leben. Als gehorsame Kinder. Richtet euch nicht nach den Begierden, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig werden im ganzen Wandel. Die Heiligung ist ein Ziel jedes ernsthaften Christen. Ohne die Heiligung wird niemand den Herrn sehen, steht es in der Heiligen Schrift. Oder wiederum in dem 4. Kapitel des 1. Petrusbriefes, in dem 17. Vers, da schreibt der Apostel, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. Wenn es aber zuerst bei uns anfängt, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorsam sind? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann erst der Gottlose und Sünder zu sehen sein? Hast du je daran gedacht, dass Gottes Gemeinde die Versammlung der kaum Geretteten ist? Ich habe einmal ein Wort gehört von einem Prediger, der war wirklich ein mächtiger Prediger. Und er hat, ohne darüber nachgedacht haben, so, man konnte es sehen, mitten in der Predigt hat er gesagt, wenn ich nur zuletzt meine Hand hinaufreichen kann, und diese blutige Hand meines Heilands berühren darf, wird es mir genug sein. Diesen Mann habe ich nie geschätzt vor diesem Augenblick. Der war so redegewandt und so mächtig. Und manchmal schien er mir ganz unpersönlich zu sein. Aber in dem Augenblick habe ich gesehen, er liebt den Herrn Jesus Christus. Und er hat mein Herz gepackt. Gehorsam sollte Gesetzlichkeit sein, wo sind wir eigentlich theologisch? Im Titusbrief noch ein Wort über die Gnade. Im Titusbrief, Kapitel 2, im 11. Vers. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen zum Heil dient. Bitte schön, Gnade, die allen Menschen sie zum Heil dient, indem sie uns dazu erzieht, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und fromm leben in der jetzigen Welt und warten auf die selige Hoffnung, die auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und des Heilandes Christus Jesus, der sich für uns dahingegeben hat, um uns von allem gesetzwidrigen Wesen zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum Eigentum zu reinigen, das eifrig wäre in guten Werken. Und dann schließt er diesen Abschnitt mit den Worten ab. Dies rede und ermahne und erweise mit aller Entschiedenheit, niemand soll dich missachten. Diese Gnade, die uns erschienen ist, erzieht uns dazu, dass wir die Gottlosigkeit, die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und fromm leben in dieser jetzigen Welt. Wir sind dazu begnadet worden, dass wir gute Werke verrichten. So steht es. Oder noch ein Wort in dem Epheserbrief, Kapitel 2, im ersten Vers. Diese Worte sind nicht neu, bitte schön, ihr kennt sie, aber in diesem Rahmen möchte ich, dass wir uns diese überlegen. Kapitel 2, Vers 1 im Epheserbrief. Und euch, die ihr tot wart durch eure Übertretung und euren Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Aion dieser Welt, nämlich gemäß dem Beherrscher der Macht in der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, hat Gott mit Christus lebendig gemacht. Also, welcher Geist wirkt in den Kindern des Ungehorsams? Es ist ganz klar aus diesem Zusammenhang, er redet vom Satan. Alles, was uns am Gehorsam hindert, ist der Geist des Satans. Und wo der Geist Gottes ist, haben wir eine mächtige Hilfe, gehorsam zu werden, wie wir es sein sollen. Und das ist nicht unsere eigene Kraft, das ist eben das Werk des Heiligen Geistes, der uns dazu bewegen will. Aber in dem gleichen Zusammenhang haben wir das wunderbare Wort im ersten Vers, denn vermöge der Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht durch euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Denn sein Gebilde sind wir erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, zu denen uns Gott zum Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wozu sind wir erschaffen in Christus Jesus? Zu guten Werken, dass wir in ihnen wandeln. Die Gnade produziert das. Die Gnade bringt das in uns hervor. Das müssen wir erkennen. Wir haben eine Tendenz, also diese Tendenz gesehen, letzthin, als wir als Bibelfakultät in Harding einen Überblick über das Neue Testament herausgebracht haben. Da war ein junger Mann, der aus einer östlichen Universität zurückgekommen war, sehr beliebt, sehr wirksam in seiner Lehrtätigkeit, war ein ehemaliger Student von mir, ich habe ihn immer sehr geschätzt. Und er hat das Kapitel über den Galaterbrief geschrieben. Er hat diesen ganzen Brief ausgelegt, wie wenn es gegen ein Gesetzlichkeitsprinzip handelte. Und er hat das in der Gemeinde immer gesehen und angewandt. Das ist ein Missbrauch des Gesamtzusammenhangs dieses Briefes. Es ging nicht um die Gesetzlichkeit, es ging darum, dass jüdische Lehrer das mosaische Gesetz in diesen Gemeinden aufbinden wollten. Das war eine falsche Anwendung der Heiligen Schrift. Und sein ganzer Artikel über den Galaterbrief, sein Überblick über diesen Brief, war eine Fehldeutung. Da haben wir eben gesehen, was da los war. Dieses Phänomen ist nicht made in America. Die billige Gnade ist etwas, was in Deutschland sehr gut beheimatet ist. Dietrich Bonhoeffer, euer eigener Theolog, hat sehr treffend darüber geschrieben. Er hat das eigentlich geprägt, diese Bezeichnung billige Gnade. Und wir müssen erkennen, dass das eigentlich etwas ganz Schlimmes ist. In dem Judasbrief haben wir ein ganz treffendes Wort zu dieser Tendenz. In dem dritten Vers, ich möchte mit dem dritten Vers beginnen, Geliebte, da ich immer allen Fleiß anwende, euch von unserem gemeinsamen Heil zu schreiben, halte ich es für nötig, euch zu schreiben mit der Ermahnung für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die für dieses Gericht längst vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, die die Gnade unseres Gottes zur Ausschweifung verkehren und den alleinigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Vielleicht sagst du dir, also das tut aber keiner heute. Also da wird man dadurch nicht den Herrn verleugnen. Aber wenn der Herr über uns die Herrschaft nicht ausüben darf, wegen einem billigen Gnadenbegriff, ist es wirklich so, dass wir ihn verleugnen, im Wesen. Es hat keinen Zweck, Herr zu sagen, wenn wir Jesus nicht zur Herrschaft kommen lassen in unserem Leben. Das ist ein Unding. Und Jesus hat ausdrücklich davon gesprochen. Herr, Herr, das sind leere Worte, wenn wir ihm unser Leben nicht übermachen und sagen, Herr, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Und wenn wir das nicht zulassen, wenn wir am eigenen Willen klammern, ist das eine Leugnung unseres Herrn in der Rolle des Herrn. Und es kommt auf das Gleiche heraus. Billige Gnade ist ein ganz furchtbares Ding. Es ist ein leeres Spiel mit dem Wort unseres Gottes. Biblisch gesehen ist der Gehorsam Gnade selbst. Zwei Stellen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, im 9. Vers vielmehr. Also im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, im 9. Vers spricht der Apostel Paulus über seinen Wandel als Apostel, über seinen Kampf, über seinen Eifer. Sagt er, ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern mehr als sie alle habe ich gearbeitet. Doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. Was Paulus sagt hier ist, alles, was ich getan habe, das war nicht ich. Das war die innewohnende Gnade Gottes. Es scheint, dass er sich rühmt, aber wenn man diese Worte etwas genauer betrachtet, er sagt, Gott hat alles in mir produziert, was ich hervorgebracht habe. Gnade ist aktiv, Gnade wirkt und wo keine Werke erfolgen, ist die Gnade verfälscht. Sie ist keine echte Gnade. Oder auch eine andere bekannte Stelle in dem Philipperbrief im 2. Kapitel im 12. Vers. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, so mühet euch nicht nur wie in meiner Anwesenheit, sondern weit mehr jetzt in meiner Abwesenheit, um euer Heil mit Furcht und Zittern. Also mühet euch, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als das Vollbringen wirkt, um seines Wohlgefallens willen. Wenn ich gehorsam bin, ist das Werk Gottes in mir. Und deswegen kann ich nicht selbstherrlich und stolz sein. Ich kann nie zufrieden werden und sagen, schau, was ich getan habe. Ich kann nur dankbar sein, dass Gott mich als leeres Gefäß gefunden hat. Es war nicht so leer, ich hatte eigentlich ein großes Ich darin stecken. Aber dass er mich so gebrauchen konnte, dass ich etwas Wertvolles leisten konnte. Beziehungsweise er durch mich. Das ist die Perspektive des Apostels Paulus. Und wenn er sich rühmt im 2. Korintherbrief, macht er das in Torheit. Nur damit die Leute etwas sagen können über seinen Dienst im Vergleich zu den Menschen, die gemeint haben, sie wären etwas. Also das ist das Erste, diese Anschuldigung der Gesetzlichkeit, weil wir auf den Gehorsam bestehen. Und wir müssen das weiterhin, das ist das reine Evangelium Gottes. Das leugnet nicht die Gnade, das ist eben eine Produktion der Gnade. Lassen wir uns also keineswegs einschüchtern durch so eine Anklage. Das geht überhaupt nicht. Zweitens, das Evangelium der Hauptsache und Nebensache. Überlegt euch das. Das ist wiederum ein Merkmal dieser neuen Hermeneutik. Ja, schließlich kennt das Evangelium einen Unterschied zwischen den Hauptsachen und den Nebensachen. Das ist eine Kernwahrheit dabei. Also, wir sind immer mehr gefährdet, wenn mehr Wahrheit mit einem Irrtum vermischt ist, als wenn man uns eine plumpe Unwahrheit ausspricht. Das ist ganz klar. Es ist wahr, im Matthäus-Evangelium hat Jesus eine solche Terminologie gebraucht. Also Matthäus Kapitel 23, auch im 23. Vers, heißt es, und es sind Worte Jesu, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und die gewichtigeren Stücke des Gesetzes außer Acht gelassen habt. Das Recht, die Barmherzigkeit und die Treue. Ist ganz klar. Also, Recht, also Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, wichtiger als das Verzehnten von diesen kleinen Gartengewächsen, nicht wahr? Aber da liest man meistens den Rest des Verses nicht. Diese Dinge aber sollte man tun und jene nicht lassen. Es gibt Hauptsachen. Es gibt wichtigere Sachen, die wir tun sollten. Aber nie in dem Sinne, dass wir andere Worte des Herrn, andere Verordnungen des Herrn einfach außer Acht lassen dürfen oder beiseite schieben dürfen. Das ist ein Missbrauch dessen, was Jesus gesagt hat. Aber so tut man, so handelt man an dem Worte Gottes und dann betont man das, was man will und andere Sachen, die zum Evangelium gehören, die schiebt man beiseite als nebensächlich. Also, manche gehen so weit, und ich übertreibe nicht, dass die Heilsbedingungen des Evangeliums unnötig erklärt werden. Ich war zu einem bestimmten Zeitpunkt hier in einer bestimmten Gemeinde, die ich nicht nennen werde. Da war ein Bruder, der in der Gemeinde mindestens 20 Jahre und mehr dabei ist. Und er hat behauptet, wir können nicht sagen, dass die Menschen, die nicht zum Glauben kommen, die nicht getauft werden, wirklich verloren sind. Gott kann sie nicht verdammen. Na bitte schön, das Urteil steht dir nicht zu und steht mir nicht zu, steht ihm auch nicht zu. Wir haben die Aufgabe, das Wort unseres Gottes zu verkündigen. Aber ich stelle eine Frage an euch. Ist das Evangelium, das wir verkündigen, ein Evangelium der Verdammnis oder des Heils? Wir verkündigen das Evangelium vielleicht in einem Land, das den Namen Jesu nie gehört hat. Wir wissen im Voraus, die meisten Menschen werden das nicht annehmen und die wenigen werden es annehmen. Verkündigen wir ein Evangelium des Heils oder der Verdammnis? Wenn diese Menschen nicht verloren sind, die das Evangelium nie gehört haben, wir kommen hin, wir verkündigen das Evangelium und viele werden dann verloren werden, weil wir verkündigt haben und sie es nicht angenommen haben. Das ist eine Überlegung. Ich spreche kein Urteil aus. Es ist einfach bequemer, so zu denken. Es ist keine Dringlichkeit da, wenn ich sage, naja, wenn diese Leute in diesem fern entlegenen Land das Evangelium nicht hören, dann sind sie nicht verurteilt und also darf ich meiner eigenen Sache nachgehen, bequem sein. Hände fallen. Wir haben eine Welt, die verloren ist. Das ist ein Wort Gottes. Johannes spricht ganz klar davon, wir sind von Gott und die ganze Welt liegt im Bösen. Haben wir ein Evangelium des Heils oder der Verdammnis? Das ist eine Frage, die wir uns überlegen müssen. Aber der Mensch ist verloren ohne seinen Glaubensgehorsam. Das ist etwas, was wir uns merken müssen. Ein weiteres Schlagwort, das ist, dass wir unbedingt uns kulturell unserer Zeit, unserer veränderten Welt anpassen müssen. Ich möchte hier zum Teil Recht geben. Ich bin sehr dankbar dafür, für diese Stunden der Diskussion, die wir gehabt haben. Wir haben durch Don zum Beispiel ganz neue Perspektive bekommen. Ich glaube, er hat viel Wertvolles gesagt. Und wir müssen immer danach suchen, nach Wegen, wie wir ankommen können in einer tatsächlich veränderten Welt. Diese Welt, in der ich das Evangelium heutzutage predige, ist nicht die Welt, in der ich aufgewachsen bin. Ich habe mit einem Schock erlebt, nachdem ich also 15 Jahre lang, also das erste Mal 7 Jahre lang, also 8 Jahre, ein Jahr Deutschland, 7 Jahre in der Schweiz, nach Hause gegangen bin, wo ich nur einmal zum Besuch da gewesen bin. Und da habe ich studiert und diese 3 Jahre, wo ich studiert habe, da war ich so mit meinem Kram beschäftigt, ich hatte keine Zeit, mein eigenes Volk anzuschauen. Das erste Jahr habe ich kein einziges Fußballspiel gesehen. Also ich habe die ganze Zeit in der Bibliothek, ich liebe Fußball, muss ich euch sagen. Aber ich habe kein einziges Spiel gesehen. Ich habe meine Zeit in der Bibliothek zugebracht. Das nächste Jahr habe ich ein Spiel gesehen. Das dritte Jahr bin ich ein bisschen locker geworden und habe ein paar Spiele gesehen. Aber ich hatte wirklich keinen Kontakt in dieser Zeit. Ich war abgekapselt wie ein Mönch, als ich Griechisch und Hebräisch und Latein und alles andere studiert habe. Also Textkritik, Formkritik, Quellenkritik und das alles. Da kam ich nach Deutschland zurück, also in die Schweiz nochmals 8 Jahre. Und dann nach diesen 19 Jahren siedelte ich wieder nach Amerika um. Als ich ankam, war ich ein Ausländer. Also ich war ein Ausländer. Ich kann euch sagen, ich habe Kulturschock erlebt. Viel schlimmer, als ich etwas in Deutschland erlebt habe. Und unsere Kinder haben das Gleiche erlebt. Die schauten auf den Papa, dass er uns durch diese schwierigen Gewässer leitet. Und ich war so benommen und so, nicht mehr zu Hause. Ich war ein Fremder in einem fremden Land. Und das ist mit unserer Welt passiert. Wir müssen nach neuen Wegen suchen, wie wir ankommen mit unserer Botschaft. Erstens müssen wir unsere Themen, unsere Predigtthemen ganz anders formulieren. Das habe ich erlebt. Ich habe zum Beispiel eine Predigtreihe ganz gut, 5 Gemeinden eingeschlagen. Jemand hat mir einen Brief geschrieben: Jack, was für Themen hast du für diese Mission? Es waren ein paar Jahre verstrichen. Ich schickte ihnen in vollem Vertrauen diese Themen. Ich kam hin und habe es gepredigt, also so wie ich konnte nur. Also ich fiel platt aufs Gesicht, es ist nicht passiert. Die Zeiten hatten sich geändert. Aber darum geht es nicht nur. Also es ist so, dass ich hören musste in unserer Bibelfakultät, also in den Sitzungen unserer Bibelfakultät, ein Lustigmachen über alles Herkömmliche. Wir müssen die Botschaft an den Menschen unserer Zeit anpassen, sonst findet sie kein Gehör. Und immer wieder hat man das Herkömmliche, also das, was wir alle erlebt hatten, also da hat man sich darüber lustig gemacht. Ich möchte sagen, das hat eine Kernwahrheit darin, wir müssen versuchen, also anzukommen. Wir müssen mit den Leuten identifizieren, damit sie wirklich aufhorchen. Aber letzten Endes, wenn sie das Evangelium nicht annehmen, ist es nicht notwendigerweise ein Zeichen, dass wir durchgefallen sind. Es sind veränderte Zeiten, wo man nicht bereit ist, zuzuhören. Und wir müssen wissen, letzten Endes müssen die Menschen sich an die Botschaft anpassen. Wir dürfen das Kernevangelium überhaupt nicht abändern. Dieses Wort im Römerbrief, im 6. Kapitel, im 17. Vers, das schreibt der Apostel Paulus. Gerade vorher hat er von der Bekehrung gesprochen, dass wir mit Christus begraben worden sind, auferweckt worden sind und in einem neuen Leben wandeln. Da sagt er im 17. Vers: Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, jedoch von Herzen gehorsam geworden seid, der Gestalt der Lehre, der ihr übergeben worden seid. Die alten Übersetzungen haben gesagt, ihr seid der Gestalt der Lehre gehorsam geworden, die euch übergeben worden ist. Also wir haben nicht nur die Botschaft erhalten, wir haben uns der Gestalt der Lehre übergeben. Wie weichem Wachs haben wir uns präsentiert und Gott hat mit seinem Stempel die Gestalt der Lehre auf uns gemacht. Das ist, was er hier sagt. Wir haben uns der Lehre übergeben. Nicht nur, dass die Lehre uns übergeben worden ist, das ist auch wahr, aber hier geht es tiefer. Wir müssen die Menschen sich an die Botschaft anpassen lernen. Sonst werden wir durchfallen bei unserer ganzen Arbeit. Ein anderer Punkt. Und hier hat man angefangen, den Text selbst, wie man den Text selbst anschaut, angetastet. Das ist eine alte Säge. Ein gegenseitiges Abspielen des einen Evangeliums gegen das andere. Wir haben bei meinem letzten Vortrag so ein Blatt ausgehändigt. Wir haben gesehen, Matthäus, Markus, Lukas, also da ist ein anderer Wortlaut da, nicht wahr? Und manche meinen, seht ihr, das steht hier anders als dort und hier wieder anders. Also was hat Jesus wirklich gesagt, können wir nicht wissen. Das haben die Theologen schon lange gesagt. Und die sagen, siehst du, du kannst dich gar nicht darauf verlassen, was Jesus gesagt hat. Du weißt nie, wenn du wirklich das Wort des Herrn hast. Und da haben wir alle von diesem Jesus-Seminar gehört, nicht wahr? Jesus-Seminar, die Theologen kommen zusammen und die sichten das alles und die kommen zu der Feststellung, was wirklich zu den Worten Jesu gehört. Jetzt sind sie auf etwa, wie ist das, 4 oder 5 oder 6%. Das andere ist gefaselt. Na, es ist nur ein Anfang. Es ist eigentlich ein Klang der Echtheit dabei, wenn die Zeugen anders sich ausdrücken im Gericht. Und das sind Zeugen. Das ist eine juristische Terminologie. Diese Apostel und Propheten zeugen von dem Leben und von dem Tode Jesu Christi. Der Wortlaut ist zwar anders, wie ich schon gesagt habe, wenn sie ganz wortwörtlich genau miteinander übereinstimmen würden, dann müssen wir sagen, also es ist etwas Faules dabei. Wir haben einen Jurist unter uns, ich weiß nicht, ob der Georg hier ist heute Abend. Georg Schmidt, bist du da? Leider ist heute Abend nicht da. Ich habe das gerade mit ihm besprochen, er ist Jurist, ein erfahrener Jurist übrigens. Ein prächtiger Bruder, der unlängst gewonnen worden ist durch die Radioarbeit. Und ich glaube, wenn er weiter wächst, wird er eine eine wirkliche Kraft für die Gemeinde sein dürfen. Also, wie gesagt, das ist ein alter Trott ungläubiger Theologen, und dieses Jesus-Seminar. Ich bin auf etwas gestoßen hier, also das ist die Herrlichkeit, die uns manchmal die Theologen liefern. Ich bin nicht anti-intellektuell. Also ich habe ein Vierteljahrhundert in der Akademie verbracht. Aber hier wird ein Buch, also in der Bücherkiste wird Reklame gemacht für ein gewisses Buch, Atheismus in der Christenheit. Ich meine, das ist ein Widerspruch an sich, wie man sich kaum vorstellen kann. Atheismus in der Christenheit, aber schließlich, wenn ein John A.T. Robertson so ein Buch schreibt, Gott ist tot, warum nicht? Also, Professor K. Bockmühl untersucht die Formen des theologischen Atheismus. Angefangen mit der Unwirklichkeit Gottes bei Rudolf Bultmann und Karl Barth, zeigt er, wie daraus der Umschwung in eine atheistische Theologie notwendig erfolgt. Das ist wirklich so. Habt ihr Karl Barth gelesen? Ich habe schon etwas von ihm gelesen. Ich möchte verantwortlich sagen, Karl Barth hat wichtige Studien gemacht. Ich habe seine zweibändige Theologie des Neuen Testaments, ein wertvolles Werk. Was er alles zusammengetragen hat an Formulierungen, wenn er so viele Schriftstellen zusammenträgt und systematisiert, das ist ein wertvolles Nachschlagewerk, möchte ich sagen. Aber wenn der Karl Barth mit seinem Unglauben anfängt, die simpleste Schriftstelle anzuwenden, wird es blöd. Blöd. Ein Sechstklässler kann besser und verantwortlicher arbeiten damit. Weil der Unglaube mit dem geistlichen Wort unseres Gottes nichts anfangen kann. Es ist wirklich so. Es ist viel Kitsch dabei. Also so sagt man aber über die Parallelevangelien. Die stimmen nicht genau miteinander überein, darum können wir uns nicht darauf verlassen. Passt auf, wenn ihr sowas hört. Mit der Apostelgeschichte, was macht man aus der Apostelgeschichte? Na, also die Apostelgeschichte ist nicht zu Lehrzwecken geschrieben worden. Es ist ein Missbrauch, aus der Apostelgeschichte Doktrin bzw. Dogma abzuleiten. Überlegt ihr das? Wozu ist die Apostelgeschichte da? Wenn das wirklich so ist, wie können wir wissen, wie die Apostel überhaupt wirklich Jesu Missionsbefehl verstanden haben? Geht hin, also lehret die Menschen, taufet sie und so weiter, dann lehret sie weiter, alles halten, was ich euch befohlen habe. Was soll man darunter verstehen? Wir haben ganz plastische Beispiele, wie die inspirierten Apostel Christi das verstanden haben und wie sie diese Gebote ausgeführt haben. Aber wir dürfen keine Doktrin, kein Dogma aus der Apostelgeschichte ableiten. Die Apostel handelten zwar so, aber das ist für unsere Zeit nicht verwendlich. So freizügig geht man mit der Schrift um. Aber man bedenke aber nur die Konsequenzen einer solchen Einstellung. Ja, also es heißt, wir dürfen ungetauften Christen das Heil nicht absprechen. Ja, dürfen wir ihnen das Heil zusprechen? Durch was für eine Vollmacht wirst du einem Menschen das Heil zusprechen? Wenn wir einem ungetauften Menschen das Heil nicht absprechen dürfen. Wo ist überhaupt die Autorität der Heiligen Schrift? Wiederum, ich bin nicht der Richter. Ich halte mich an das, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Letzthin hatten wir einen großen Baptisten-Theolog bei uns in Searcy. Der hat vor der Bibelfakultät gesprochen. Es war sehr interessant. In seinen Jugendjahren hat er in London studiert und er suchte ein Zimmer. Er hat ein Zimmer gefunden bei einem Glied unserer Gemeinden. Und er hat anscheinend ein paar Sachen gelernt dabei. Er hat uns gesagt, ich habe euch Leute wirklich schätzen lernen. Ich sehe, wie ernst ihr es meint mit der Heiligen Schrift. Und er hat so geredet, wir haben gemeint, also das ist wirklich, also der ist einer von uns. Und wir haben uns gefreut. Und endlich hat jemand ihn eine Frage gestellt. Ja, was ist das Mindeste, was ist das Mindeste, das wir über das Christwerden sagen dürfen? Er kombinierte, er wusste ganz genau, was damit gemeint wird. Ja, also wir dürfen diese Menschen, die nicht gläubig getauft werden, das Heil nicht absprechen, denn das sind gute Leute, das sind ethische Leute, sie meinen es gut und so weiter. Und da haben wir gesehen, wo er war. Dieser Mann hat übrigens das Buch geschrieben, Die Taufe, George Beasley Murray. Ich habe ihn in der Schweiz kennengelernt, als er dort an dem Predigerseminar gelehrt hat. Rüschlikon, jenseits des Zürichsees von Wittikon, wo wir gewohnt haben. war in seiner guten Stube, habe sogar ein Klavierkonzert von ihm gehabt. Ein bewundernswerter Mann, beherrschtes Klavier und ein bedeutender Theolog. Aber ihr seht, wo das hinführt, wenn wir uns nicht auf das Wort Gottes verlassen können. Wir haben gewisse Verheißungen von unserem Herrn, wir haben die Ausführung ganz plastisch vorgeführt in der Apostelgeschichte, natürlich auch sind Belehrungen in den Briefen darüber, aber wir dürfen die Apostelgeschichte nicht als Lehrbuch gebrauchen. Ich baue hier keinen Strohmann auf. Das kommt, das wird gelehrt, bitte Ohren zugespitzt. Wiederum ein Punkt in Bezug auf die Briefe. So werden die Briefe auch entkraftet. Also diese Briefe sind nie als Regel für die Gemeinden geschrieben worden, heißt es. Das sind nur Liebesbriefe, die damals an die jeweiligen Gemeinden geschrieben worden sind. Das hört sich gut an. Ich glaube auch, dass jede Schrift, die wir überhaupt im Neuen Testament haben, Liebeswerke sind. Gott offenbart uns seinen Willen, er zeigt uns seine Liebe und er zeigt uns seinen Willen. Es wird behauptet, sie dachten nie daran, Heilige Schriften zu setzen. Sie behandelten nur örtliche Probleme in diesen Gemeinden. Na, also ich glaube, wir können das widerlegen. Also da muss man nicht sehr bewandert sein, um so etwas zu widerlegen. Im 1. Thessalonicher Brief zum Beispiel, da lesen wir in dem 2. Kapitel im 13. Vers, wie der Apostel Paulus Folgendes sagt: Deshalb danken auch wir Gott unablässig, dass ihr das von uns gepredigte Wort Gottes, als ihr es empfingt, aufgenommen habt, nicht als ein Wort von Menschen, sondern wie es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, das in euch, den Gläubigen, auch wirksam ist. Und dieses Wort wird heute noch in den Menschen wirken, die wirklich gläubig sind. Ich könnte noch mehr sagen, also wie dieses Wort ausgedrungen ist. Paulus sagt im 1. Kapitel, im 1. Thessalonischer Brief, wie das hinausgedrungen ist, sodass die gar nicht nötig haben zu sagen, was sie getan haben, denn sie selbst, also diese Menschen in den anderen Gegenden, in Mazedonien und auch sonst, sagen, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. So geht das. Oder im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 17. Also Gott wollte der Gemeinde keine Regel geben. Es hört sich ein bisschen anders an, wenn wir nur den Wortlaut beachten. In Bezug auf die Funktion von Mann und Frau in der Gemeindeversammlung, das ist unmissverständlich, was hier der Zusammenhang ist. Es heißt, nachdem er das ausgeführt hat, im 14. Kapitel, im 37. Vers, wenn jemand meint, ein Prophet oder ein vom Geist Erfasster zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, des Herrn Gebot ist. Wie können wir das aus unserer Bibel ausmerzen? Es scheint ziemlich klar zu sein. Er wollte keine Regel für die Gemeinde geben. Naja, das war nur für damals, für diese Gemeinde. Oder im 2. Petrusbrief, aber eben, ich behandle den Punkt, sie dachten nicht daran, Heilige Schrift zu setzen. Im 2. Petrusbrief, in dem 1. Kapitel, ab Vers 12, da spricht der Apostel Petrus über sein Zeugnis als Apostel. Und offensichtlich behandelt er nicht nur seine. Es heißt da im 12. Vers, daher werde ich immer darauf bedacht sein, euch an diese Dinge zu erinnern, wiewohl ihr sie wisst und in der vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für Pflicht, solange ich in diesem Zelte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Denn ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes rasch geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Es geht aber auch weiter. Ich werde aber dafür sorgen, dass ihr auch nach meinem Hingang jederzeit euch diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Wie denn? Durch was er schreibt, durch das, was er schreibt, ganz klar. Er geht weiter im 16. Vers. Wenn nicht, indem wir klug ersonnenen Fabeln gefolgt sind, haben wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern weil wir Augenzeugen seiner Majestät geworden sind, denn da er von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfing, als an ihn eine solche Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Stimme haben wir vom Himmel kommen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und so ist das prophetische Wort, das wir haben, fester geworden. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Spricht ihr von seinem Wort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Indem ihr dies zuerst erkennt, dass keine Weissagung der Schrift durch eigene Deutung zustande kommt, sondern niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern durch den Heiligen Geist getrieben haben heilige Menschen von Gott aus geredet. Ja, was wollen wir davon ableiten? Es ist ausgesagt. Oder im dritten Kapitel am Anfang, Geliebte, dies ist nunmehr der zweite Brief, den ich an euch schreibe, in welchen beiden ich durch meine Erinnerung eure lautere Gesinnung wachrufen will, damit ihr euch der Worte erinnert, die von den heiligen Propheten vorher geredet worden sind und des von euren Aposteln übermittelten Gebotes des Herrn und Heilandes. Was haben die Apostel überliefert? Gebote des Herrn und Heilandes. Und so könnten wir weitergehen. Also das nimmt kein Ende. Wir haben davon gesprochen an dem anderen Abend von Johannes Kapitel 20, Vers 30. Viele andere Zeichen tat nun Jesus, die in diesem Werk nicht aufgeschrieben sind. Diese sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und dadurch, dass ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Also Quelle des Heils in den Worte Gottes, dass sie eben schreiben. Ein Beispiel, was man damit macht. Da kann man diese Briefe, darf man diese Briefe nicht als autoritativ, als Regel für alle Zeiten, für die Gemeinden sehen, ist die Frauenemanzipation. Ich erwähne das aus diesem Grunde besonders. Erstens ist das ein brennendes Thema mir zulande und es kommt auch hier. Nachdem ich letztes Jahr davon gesprochen habe, kam ein Bruder zu mir anschließend und hat gesagt, du, das hat verlangt Mut, dass du so entschieden davon gesprochen hast. Das sollte Mut verlangen, dass wir zu einem biblischen Thema sprechen, also über die Frauenemanzipation. Ich habe mich gefragt, wo kommt der her? Was hört er in den Gemeinden? Also ich glaube, ich darf das Wort meines Gottes in jeder Gemeinde Jesu sagen, um nicht zu sagen, Gemeinde Christi. Liebe Leute, ich glaube, dass wir in unseren Gemeinden eine wunderbare Freiheit haben, das Wort Gottes zu verkündigen. Also ich will nie sagen, wir sind die allein seligmachende Gemeinde und so weiter. Aber wir haben einen Rahmen, wo wir einfach neutestamentliche Gemeinden, wir können Gemeinden Jesu sein und nichts anderes. Und ich will nichts anderes sein. Ich fälle auch Urteile nicht über andere Gemeinden. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber wir können dem Herrn dienen in diesen Gemeinden. Ich bin so dankbar dafür und ich liebe sie. Und ich diene in diesen Gemeinden. In dem ersten Korintherbrief, also ich möchte auf dieses ganz besonders hindeuten, wo davon gesprochen wird, wird nicht nur von Kultur und von Sitte gesprochen. Die Gründe, die Paulus angibt für das Verhalten der Männer und der Frauen in diesen Zusammenhängen, sind eher theologisch. Im 1. Korintherbrief Kapitel 11 wird wohl von Sitte, von Brauch, von dem Gewöhnten gesprochen, aber die Gründe für das Verhalten der Frauen in der Versammlung werden aus theologischen Gründen, nicht aus kulturellen Gründen abgeleitet. Denn das Haupt jedes Mannes ist Christus, das Haupt der Frau aber ist der Mann, das Haupt Christi aber ist Gott. Es ist eine gewisse Ordnung da. Ich zögere zu sagen Rangordnung. Und ich bin mir ganz klar bewusst, dass ein Mann nichts mehr bedeutet in den Augen Gottes als eine Frau. Ich habe immer gesagt, ich glaube, mehr Frauen werden in den Himmel kommen als die Männer, die stolzen Herrschaften. Viel mehr Frauen können sich demütigen und einfach das annehmen, was ihr Herr ihnen schenkt. Wir Männer, wir müssen den Herrn spielen. Aber dieses Wort Haupt, Christus ist mein Haupt. Der Ehemann ist das Haupt seiner Frau. Ja, ein Theolog hat versucht, in dem Wort Haupt das Wort Quelle zu sehen. Das ist ein Missbrauch, der ist total widerlegt worden von anderen Theologen, einfach rein sprachwissenschaftlich und aus den jeweiligen Zusammenhängen hängen. Also er spricht davon, ich war die Frau, was das für ein Zusammenhang ist im 11. Kapitel. Also darauf können wir nicht eingehen heute Abend, das würde zu lange dauern und zu viel verlangen. Aber der gibt Gründe, warum die Frau sich so verhalten soll. Es heißt, der Mann soll sein Haupt nicht verhüllen, da er Abbild und Abglanz Gottes ist. Die Frau aber ist Abglanz des Mannes. Der Mann stammt ja nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Wir denken an die Rippe Adams, nicht wahr? Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Deshalb soll die Frau eine Macht auf dem Haupte haben, um der Engel willen. Das sind Überlegungen, die mit Sitte, Kultur nichts zu tun haben. Er führt das auf das Wesen der Schöpfung, auf die Anordnung, auf die Ordnung Gottes zurück. Theologische Gründe, wenn ihr wollt, nicht Kultur. Obwohl Sitte, Kultur hier eine Rolle spielen mögen. In dem 14. Kapitel auch, wo von dem Verhalten der Frau in der Versammlung die Rede ist, übrigens Kapitel 11 kann nicht erwiesen werden als die Versammlung. Ich glaube, vieles spricht dagegen. Aber was ist auch wahr, das sind die Gründe, nicht kulturell, nicht Sitte, also da geht es um etwas Theologisches. Im 14. Kapitel, im 33. Vers, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Gemeindeversammlungen schweigen, denn es wird ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Übrigens, im 1. Mose Kapitel 3, Vers 16, das Wort an die Eva, und er soll dein Herr sein, sagt er zu Eva. Oder Vers 35, also das geht auf die Urschöpfung zurück, nicht wahr? Vers 35, wollen Sie aber etwas lernen, so sollen Sie zu Hause die eigenen Männer fragen, denn es ist für eine Frau schimpflich, in einer Gemeindeversammlung zu reden. Also das wird eben auf die Schöpfungsordnung zurückgeführt. Eine andere bekannte Stelle, 1. Timotheus Kapitel 2, über das Lehren einer Frau, anscheinend in Anwesenheit von Männern, Vers 11 vom 2. Kapitel im 1. Timotheusbrief, eine Frau lerne still in aller Unterordnung, zu lehren aber gestatte ich eine Frau nicht, auch nicht sich über den Mann zu erheben, sondern sich still zu verhalten. Übrigens, ich schätze sehr, was der Bruder Kion Day gebracht hat, in Bezug auf das Wort Hesychia, Hesychadzo und so weiter. Das Wort bedeutet eigentlich, ohne Opposition, ohne angriffig zu sein. Also, und jetzt sind diese aggressiven Frauen ganz wenig in unseren Versammlungen. Das weiß ich, Gott sei Dank, Gott sei gelobt und gepriesen. Aber es ist eine aggressive Bewegung in den Kirchen unserer Zeit, wo die Frauen dieses Recht, wie sie sagen, ergreifen wollen. Opposition gemacht, um an diese Position zu kommen. Es ist ein ausdrücklicher Gehorsam, Ungehorsam gegen dieses Wort. Also, eine Frau, aber gestatte ich nicht zu lehren, auch nicht sich über den Mann zu erheben, sondern sich still zu verhalten. Warum? Denn Adam wurde zuerst geschaffen, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, das Weib vielmehr wurde verführt und ist in Übertretung geraten. Sie wird aber gerettet werden durch das Kindergebären, wenn sie im Glauben und Liebe und Heiligung mit Sittsamkeit verbleibt. Wiederum auf die Schöpfungsordnung zurückzuführen. Das ist nicht auf Kultur, nicht auf Sitte. Das ist wichtig, liebe Leute. Das ist eine faule Sache, wenn man nur sagt, das ist eine kulturelle Angelegenheit. Das hat für uns in unserer Zeit, die doch anders ist, geben wir zu, keine Bedeutung. Wir sprechen von der Ordnung Gottes. Ohren zuspitzen, bitte. Vergesst das nicht, ich gebe euch nachher dieses Blatt mit einigen Fehlern, aber das könnt ihr mitnehmen. Das ist nur ein Teil dessen, was ich sagen will, aber ihr könnt das gebrauchen nach Belieben. An anderer Stelle, im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 22, da spricht der Apostel Paulus. Übrigens, in den meisten Bibeln haben wir den Anfang eines Abschnittes. In dem Urtext ist es gar nicht so. Zwischen Vers 21, seid einander untertan in der Furcht Christi, ist kein Bruch in dem Urtext. Es ist eigentlich so, also die Zürcher Übersetzung macht hier einen Bruch von etwa, 5 Zentimeter. Aber so lautet es im Griechischen, seid einander untertan in der Furcht Christi, ihr Frauen, euren Männern, wie dem Herrn. So steht's. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Klingt das nach Sitte? Kultur? Oder? Also der ist als Erlöser seines Leibes ist. Wie nun aber die Kirche Christus untertan ist, so sollen es auch die Frauen ihren Männern in allem sein. Also das war eine kulturelle Angelegenheit, dass die Kirche damals dem Herrn untertänig war. In der heutigen Zeit ist anders, muss noch heute noch lockerer sein. Dieser Umgang mit der Heiligen Schrift ist was ganz Schlimmes. Es ist ein Weg, die Autorität der Schrift so aufzulockern, dass wir unsere eigenen Ideen und unsere eigene Kultur, unsere eigenen Sitten hineinlesen können. Das dürfen wir nicht machen, wenn wir wirklich eine Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift haben. Galater Kapitel 3, aber mit dieser Stelle, da können wir alle anderen Stellen einfach außer Gefecht setzen. Vers 26 zum Anfang. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Weib, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, seid ihr ja Abrahams Nachkommenschaft, Erben gemäß der Verheißung. Wisst ihr, so um die Jahrhundertwende hat der Theolog Sir William Ramsay, der in Tübingen studiert hat, nicht unter ihm persönlich, aber unter dem Einfluss von dem alten Ferdinand Christian Bauer. Und der hat gesagt, also der Apostel Paulus bei diesen anderen Schriftstellen, der war ein Gefangener seiner Zeit, seiner Kultur, seines limitierten Glaubens. Aber ab und zu konnte er durch den Heiligen Geist in die Höhe hinausschweben und eine wahre geistliche Perspektive haben. So war es hier nicht wahr. Hier hat ihn der Geist in die Höhe hinaufgehoben. Jude und Grieche, Mann und Weib, Sklave und Freier, sie sind alle gleich. Das war die einzige geistliche Aussage, die er bei Paulus finden konnte. Na also, bitteschön, ich habe es schon gesagt. Der Mann ist nicht mehr wert als seine Frau. Ganz bestimmt nicht. Aber die Rollen sind verschieden, darum geht es. Und diese sogenannte Gleichberechtigung, die Frauen haben das in den Augen Gottes. Ich muss euch aber bekennen, wenn ich auch wirklich der Frau gleich werden wollte, irgendwie kann ich keine Kinder gebären. Das kann ich einfach nicht. Die Rolle steht mir nicht zu, das ist etwas, was der Frau gegeben ist. Einmalig gegeben. Und so haben wir Bestimmungen für die Rolle des Mannes. Ich muss aber mich fortbewegen, das geht zu langsam. Paulus legte Wert auf eine Befolgung der Überlieferungen, die er an die Gemeinden geschrieben hat. Das ist ganz klar. In der Stelle gerade, wo wir von den Frauen bei der Schleier und so weiter, da sagt Paulus in dem ersten Vers des 11. Kapitels im 1. Korintherbrief, ahmet mein Beispiel nach, wie auch ich das Beispiel Christi nachahme. Ich lobe euch aber, dass ihr in allen Dingen meiner gedenkt und die Überlieferungen, das heißt einfach, was er ihnen überliefert hat, wie ich sie euch übergeben habe, festhaltet. Oder auch im 4. Kapitel, im 16. Vers, da hat er gesagt, daher ermahne ich euch, ahmet mein Beispiel nach. So geht es weiter. Also zwei Stellen, an die ich immer denke, im Philipperbrief, Kapitel 3, kommen wir bald hin. Kapitel 3, Vers 17. Da hat Paulus geschrieben, ahmet miteinander, ihr Brüder, mein Beispiel nach und habet Acht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Nicht nur, was er geschrieben hat, sondern was er auch getan hat. Was man sehen konnte, was man nachahmen konnte. Und im 4. Kapitel, im 9. Vers, was ihr auch gelernt und überkommen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und eine Stelle, die mir so aktuell ist und für die heutige Situation, also das ist mir wirklich ein Besorgnis um unsere Gemeinden. Im 2. Kapitel, in dem 2. Vers vom 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2, was du von mir gehört hast, im Beisein vieler Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die da tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das Heranziehen von einer Nachkommenschaft als Lehrer, als Prediger, als Älteste, also wir müssen uns darum kümmern. Wo ist die kommende Generation? Wird sie herangezogen oder haben wir das vernachlässigt? Einige von uns sind ausgedient. Ich gehöre zur zweiten Welle hier in dieser Arbeit. Und jetzt scheide ich aus. Andere kommen auf. Aber auf breiter Basis in unseren deutschen Gemeinden. Kommen wir dieser Verpflichtung, kommen wir dieser Gelegenheit nach? Das ist schon angesprochen, ich werde das nicht weiter behandeln. Aber so ist es. Ein weiterer Punkt, ich muss das ganz kurz machen. Die Unterscheidung zwischen den Bündnissen, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, wird verwischt bei dieser neuen Hermeneutik. Ja, wir dürfen das Alte Testament nicht vernachlässigen, das ist auch das Wort Gottes. Stimmt auch. Ganz bestimmt ist das Gottes Wort. Aber wir haben ein paar Sachen, die uns eine gewisse Orientierung geben, wie wir dieses Wort sehen sollen. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1, nachdem Gott Vorzeiten zu vielen Malen auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn. Ich könnte mehr lesen, aber das sollte genügen. Also das Wort für uns, für die Gemeinden in der Endzeit, das ist geredet worden durch den Sohn. Gott hat das Alte Testament zu den Vätern geredet durch die Propheten. Ganz wichtig, dass wir das beachten. Ich hätte noch mehr, aber ich kann das einfach nicht bringen. Also, warum ist es, dass man diese Grenze der Unterscheidung zwischen den beiden Bündnissen verwischen will? Ich möchte euch eine Meinung geben. Handelt es sich um etwas, was an und für sich vielleicht in den Augen Gottes etwas banal ist, nämlich um die Instrumentalmusik? Wieso? Aus diesem Grunde, unsere jungen Theologen sind an diese Universitäten gegeben, die haben eine frische Luft geatmet, sie haben Gemeinschaft gehabt mit jungen Männern aus allen Winkeln des Christentums und sie möchten nicht abstehen. Und das ist ein Stein des Anstoßes. Fast alle Kirchen, fast alle Gemeinschaften der heutigen Zeit haben diese Instrumentalmusik und wir möchten nicht abstechen. Und liebe deutsche Brüder und Schwestern, es ist umso gefährlicher für ein Land, wo die Instrumentalmusik von jeher da war, denken wir. So war es nicht, aber so denken wir. Wo das sowieso zur täglichen Ordnung gehörte. Also, bitte, ihr wisst, was ich damit meine. Das war einfach immer da. Da meint man, das ist normal. Jahrhundertelang haben die ersten Christen dagegen gekämpft. Charles Stelling wird das mit euch behandeln. Ich habe ein kleines Wort, das ich euch übergeben möchte heute Abend. Also das wird jedem verteilt und hier geht es um den Kontrast zwischen Geist und Buchstaben. Also ich bitte jeden, dieses Blatt zu lesen und zu studieren. Hier haben wir das Buchstäbliche, das Fleischliche, hier haben wir die geistliche Erfüllung. Nur eine Stechprobe, hier haben wir einen Bund auf steinernen Tafeln bzw. mit Tinte geschrieben. Hier haben wir einen Bund, der auf fleischernen Tafeln des Herzens mit dem Heiligen Geist geschrieben worden ist. Hier haben wir ein buchstäbliches, fleischlich abgestammtes Volk Israel bzw. Juda. Hier haben wir das geistliche Israel der Christen. Hier haben wir eben eine buchstäbliche Beschneidung im Fleisch. Hier haben wir die geistliche Beschneidung in der Bekehrung. Und so geht das weiter. Die Instrumentalmusik ist auf der gleichen Ebene. Ich möchte gerne ein paar Stellen aus dem Alten Testament lesen, aber die sind angegeben auf dem Beiblatt, das dabei liegt. Nun, ich bin über die Zeit hinaus, ist mir klar. Zwei weiteren Dinge, die mit dieser neuen Hermeneutik nichts zu tun haben. Ich muss das einfach sagen. Zwei, drei praktische Dinge, liebe Brüder. Bitte nehmt keinen Anstoß daran. Versucht, es anzunehmen. Ich rede nicht als Autoritätsfigur, auch nicht als Vaterfigur. Ich empfinde mich nur als Bruder unter Brüdern. Erstens, zu unserer Umgangssprache. Paulus schreibt an die Sklaven, sie sollten die Lehre Christi schmücken durch ein vorbildliches Dienen. Die Frauen sollten ihren Männern untertan sein, 1. Petrusbrief, nicht wahr, 3. Kapitel. Und so die Lehre Christi schmücken. Das ist ein Schmuck, das in den Augen Gottes, der in den Augen Gottes von großem Wert ist. Gewisse Ausdrücke höre ich immer noch in unseren Gemeinden. Mein Gott. Ach Gott. Jesus Gott. Ich empfinde Schmerz, wenn ich das höre. Und was sollen die Leute kommen, die hereinkommen und die uns kennen, das ist ein Christ. Das ist profan. Und wir beten, dein Name werde geheiligt. Und wir machen diesen Namen derart gemein. Reden wir klar und deutlich mit unseren Gliedern darüber. Und passen wir auf die eigene Zunge auf. Das schmückt die Lehre überhaupt nicht. Zweitens, das S-Wort. Nicht ein heißes Thema, sondern ein, ja, ihr wisst es. Das höre ich hin und her in den Gemeinden. Versteht ihr, was ich sage? Es reimt sich mit heiß, aber es ist ein S-Wort. Ich möchte Deutsch reden, wie man sagt. Leider sagt man manchmal, ich rede Deutsch und braucht man das S-Wort. Du kannst Deutsch reden ohne das S-Wort. Das kann ich euch sagen. Ich muss mich schämen. Ich höre das manchmal von Predigern und die versuchen das zu rechtfertigen. Die sagen mir, Jack, du verstehst, es bedeutet nicht, was es sagt. Wozu ist die Sprache da? Wisst ihr, was für ein Bild ich vor Augen habe, wenn ich das von einem meiner Brüder höre? Ich möchte nicht lange darüber nachdenken. Das Bild ist da. Wir haben eine Beziehung mit einer Familie in Zürich. Wir sind nicht Christen. Und sie laden uns oft ein. Ich habe nie eine solche Sprache unter ihnen gehört. Das ist eine andere Familie. Die kommen aus einer Pfingstgemeinde. Ganz eifrig dabei. Ich habe nie so etwas gehört unter ihnen. Und ich frage mich, was denken sie, wenn sie das hören von einem von unseren Geschwistern? Dass ich das nicht verstehe, das ist ein Punkt der deutschen Kultur. Ich werde euch etwas sagen. 8 Jahre lang bin ich Deutschstudent gewesen. 6 Jahre lang habe ich Deutsch gelehrt, von den ersten Anfangsstufen bis zu Überblicke über die deutsche Literatur. In all diesen Jahren habe ich dieses Wort niemals in der deutschen Literatur gefunden. Niemals. Warum? Weil man eine saubere, gediegene, schöne Sprache gepflegt hat. Ja, also wenn du moderne Romanen liest, da wirst du es finden. Aber das ist es eben. Wir sind in einer herabgekommenen Zeit und wir möchten mit einer sauberen Sprache unsere Mitmenschen ansprechen. Überlegt euch das bitte. Es ist mir ein Herzensanliegen. Wir müssen nicht alles nachplappern, was im Fernsehen kommt. Und nun ein letztes Wort zum Thema Versöhnung. Wir haben in unseren Gemeinden hin und her ein paar alte, zerstrittene Gemeindeprobleme. Menschen, die aus der Gemeinde hinausgetan worden sind, weil sie unbequem waren. Keine biblischen Gründe. Ich könnte auf eine Widerrede stoßen, aber ich glaube, niemand hat behauptet, dass wirklich biblische Gründe da standen. Man ist einfach bequemer, ohne dass die Menschen dabei sind. Ich kenne die beiden Fälle, also 2 Fälle sehr gut. Und da ist keine Bereitschaft zur Versöhnung. Es ist kein neues Problem. Ich habe gehofft, dass Georg Schmid unter uns sein würde heute Abend. Denn er wälzt sich Fragen in seinem Kopf. Er ist durch die Radioarbeit zum Glauben gekommen. Er sieht etwas, was er nicht versteht. Brüder, wenn wir die Seele eines jungen, im Glauben Menschen so schaden, dass er wegfällt, wegen unserem unchristlichen Verhalten, dann werden wir vor Gott uns verantworten müssen. Versöhnung tut Not. Wir können manchmal den Streit nicht meiden. Schau mal in die Heilige Schrift, was du findest. Paulus muss an diese Galater schreiben, wenn ihr so weiterfahrt, werdet ihr einander auffressen. Sie hatten auch ihre Probleme. Oder diese beiden Schwestern in Philippi, die zerstritten waren. Und Paulus sagt, also ihr sollt eines Sinnes sein. Und du, Clement, hilf diesen Frauen, dass sie es doch auf einen Nenner bringen können. Die hatten ein Problem in der Gemeinde. Oder denken wir an diese beiden großen Gottesmänner, Paulus und Barnabas. Jahrelang zusammengearbeitet und dann eine Meinungsverschiedenheit wegen dem Verwandten des Barnabas. Paulus gibt nicht nach, der Barnabas gibt auch nicht nach. Es erhebt sich ein bitterer Zwist und sie scheiden, sie gehen voneinander, aber sie bleiben nicht zerstritten. Anstatt einer Missionsteam haben wir jetzt zwei und sie machen sich an das Werk des Herrn. Vor zwei Tagen erschien ein Bruder hier an dieser Freizeit, mit dem ich manchmal Probleme gehabt habe. Ich nenne ihn bei Namen. Das ist der Horst Noah aus Heidelberg. Horst und ich haben manchmal die Dinge anders gesehen. Und wir waren beide ganz eifrig für die Sache. Und manchmal wurden uns die Ohren rot und wir haben ein bisschen laut geredet. Als seine Frau starb vor ein paar Jahren, habe ich extra eine Reise nach Heidelberg gemacht und habe schöne Stunden mit dem Burschen zusammen verbracht. Dann habe ich ihn jahrelang nicht mehr gesehen. Er tauchte hier vorgestern auf und hat gesagt, Jack, ich bin hierher gekommen, um von dir Abschied zu nehmen. Es tut mir leid. Wir haben etwa eine Stunde Spaziergang gemacht und geredet. Als wir voneinander Abschied genommen haben, haben wir geweint. Ich liebe ihn und ich weiß, dass er mich liebt. Wir dürfen nicht unversöhnlich bleiben, ganz gleich, was für Probleme da gewesen sind. Johannes hat an die Gemeinden in Ephesus geschrieben, kleine Kinder, liebet euch untereinander. Ich kann mit nichts Besserem schließen. Ich liebe euch. Ich liebe die Gemeinden in Deutschland. Dienen wir weiterhin getreu. Und Gott möge mit uns Erbarmen haben. Amen. Amen.